Ich predige heute über Lukas 2 ab Vers 21. Später komme ich noch mal kurz in den Römerbrief, Römer 3. Das werdet ihr dann mitbekommen, aber wer dann vielleicht mitlesen will, also jetzt Lukas 2 ab Vers 21 und dann noch mal später kurz in den Römerbrief ab Kapitel oder im Kapitel 3. Eigentlich könnte man über den heutigen Predigttext meinen, es ist der etwas falsche Zeitpunkt. Wir sind ein paar Tage vor Weihnachten, dem Fest der Geburt unseres Retters. Die Geschichte heute handelt aber direkt nach der Geburt Jesu. Zwei Dinge waren mir für diese Predigt wichtig. Zum einen wollte ich mit euch wieder einmal eine weniger bekannte Person betrachten. Also eine Person, die nur für einen kurzen Moment in der Bibel auftaucht. Zum anderen war mein Wunsch, dadurch Ermutigung zu geben. Die Hirten waren also gerade erst nach Hause gegangen und wir lesen davon, dass die Leute sich über das wunderten, was die Hirten weitererzählten. Und über Maria lesen wir, dass sie alle Worte sich merkte und in ihrem Herzen bewegte. Vermutlich war in Bethlehem wieder mehr Platz und Maria und Josef mussten nicht mehr im Stall übernachten. Als die Weisen später bei ihnen vorbeischauen, lesen wir da, dass die Weisen zu Jesus kommen und dazu in ein Haus gehen und nicht in einen Stall. Und dann wissen wir mehr von dieser kleinen Familie dadurch, was wir heute in unserem Bibeltext lesen. Maria und Josef waren gottesfürchtige, jüdische Menschen. Sie handelten danach, wie es das jüdische Gesetz zu handeln vorgab. In Vers 21 lesen wir davon, dass das Jesusbaby als männlicher Jude am achten Tag beschnitten wurde und, wie es der Engel gesagt hatte, dass das Baby den Namen Jesus bekommt. Die Beschneidung der Söhne Israels bedeutete die Aufnahme in das auserwählte Volk Gottes. Es war das äußerliche Zeichen. Dass das Baby Jesus genannt wurde, ist eher ungewöhnlich. Eigentlich bekam der zuerst geborene Sohn den Namen des Vaters. Aber Maria und Josef handeln so, wie ihnen es der Engel gesagt hatte. Sie nannten den Jungen Jesus. Das heißt, Gott hilft, mächtig, ewig. Gott rettet. Nach der Beschneidung und Namensgebung werden wiederum zwei Handlungen erwähnt. Zwei Handlungen, die fromme Juden abhalten mussten. Die eine ist das Reinigungsopfer der Mutter, die andere ist die sogenannte Darstellung. Das Reinigungsopfer wurde 40 Tage nach der Geburt eines Sohnes, bei einer Tochter war es länger, 40 Tage nach der Geburt eines Sohnes dargebracht. Bis dahin galt eine Mutter 40 Tage lang als unrein und durfte nichts Heiliges berühren und sie durfte auch nicht den Tempel betreten. Sie musste zu Hause bleiben. Bei dem Reinigungsopfer ging es Gott darum, dass sich sein Volk daran erinnert, dass seit dem Sündenfall damals bei Adam und Eva alle Menschen seitdem in Sünde geboren werden. Das Reinigungsopfer war Israel zur Erinnerung gedacht. Damit nicht vergessen wird, dass wir Menschen nicht erst böse und schuldig werden, wenn wir etwas falsch gemacht haben, sondern dass wir schon so zur Welt kommen, unrein und nicht gerecht vor Gott. Deshalb sollten auch die frisch gebackenen Mütter das Reinigungsopfer Gott darbringen. Aber an der Stelle hätte Maria sagen können, das brauche ich nicht, denn ich habe ja das einzige Kind geboren, auf das dies nicht zutrifft. Jesus ist heilig und nicht sündig geboren. Aber auch da bleibt Maria dem jüdischen Gesetz und ihrem Gott treu. Und es zeugt ja auch umso mehr davon, dass Jesus als Mensch zur Welt kam. Und nur sehr wenige in ihm, dem kleinen Baby, den Gottessohn erkannten. Zum Beispiel die Hirten, die Weisen aus dem Morgenland, Simeon, um den es heute geht, und die Prophetin Johanna, von der wir vorhin gehört haben, die direkt nach der Geschichte von Simeon folgt. Noch als inhaltlicher Hinweis: Diese Opfer fanden immer im Tempel statt. Zum Opfer darbringen wurde es, wie es hier im Text steht, 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben, 2 junge Haustauben verwendet. Reichere Leute opferten ein Lamm. So steht es festgesetzt, zum Beispiel im 3. Mosebuch. Die nicht so viel Geld hatten, opferten dann eben Tauben. Wir können also davon ausgehen, dass Maria und Josef nicht so viel Geld hatten. Nur noch kurz ein paar Sätze zum Verständnis der sogenannten Darstellung. Dazu müssen wir etwas weiter zurückgehen in der Geschichte. Kurz bevor der Pharao Israel aus Ägypten hat ausziehen lassen, starben in der letzten Plage alle männlichen Zuerstgeborenen. Wir kennen aber auch die Geschichte, dass Israel alle die, die ihre Balken am Haus angestrichen hatten mit dem Blut des Lammes, alle an den Häusern ging der Engel vorüber. Bei denen starb der männliche Zuerstgeborene nicht. Und seitdem forderte Gott in einem Gesetz die Heiligung der männlichen Erstgeburt Israels als Dank dafür, dass Gott sie mit dieser Strafe verschont hatte. Das Volk Israel sollte nie vergessen, und deshalb mussten die erstgeborenen Söhne musste für die erstgeborenen Söhne dieses Opfer dargebracht werden, und sie mussten dann auch mit einem sozusagen Geldopfer losgekauft werden. Ich habe gelesen, dass ein Handwerker dafür 40 Tage lang arbeiten musste. Das ist die sogenannte Darstellung der Söhne Israels vor Gott. Schauen wir weiter auf den Text. Und jetzt lesen wir in Lukas 2, Vers 25: Und siehe. Eigentlich sind das 2 Worte, die auf den ersten Blick gar nicht so bedeutend wirken. Aber wenn wir die ersten Kapitel vom Lukas-Evangelium betrachten, dann finden wir dort öfters dieses und siehe. Und siehe, jetzt ändert sich etwas. Jetzt passiert etwas. Jetzt geht es los. Und siehe, sagt der Engel in Kapitel 1 zu Zacharias. Und siehe, du wirst stumm werden als Zeichen, dass du, alter Mann, noch Vater wirst. Er war ja dann der Vater von Johannes dem Täufer, dem Wegbereiter von Jesus. Und siehe, sagt der Engel zu Maria, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und dann das und siehe zu den Hirten auf dem Feld. Und siehe, ich verkündige euch große Freude, euch ist heute der Heiland geboren. Und hier in Vers 25, und siehe, es war ein Mensch in Jerusalem. Vielleicht gilt dieses und siehe hier allen Lesern des Textes. Und siehe, hier geschieht etwas Besonderes. Aber wenn wir mit diesem Gedanken, mit diesem und siehe den Text lesen und siehe, es war ein Mensch in Jerusalem, zuerst wird etwas angekündigt und dann steht da, es war ein Mensch in Jerusalem. Das ist nicht gerade aussagekräftig. Aber genau in diesen Worten liegt wiederum sehr viel Wichtiges für uns. Schauen wir kurz ein paar Verse weiter auf Hannah. Hannah, die Gott für das Jesusbaby, für den Retter der Welt lobt und preist. Wir können da lesen, Hannah war eine Prophetin, Hannah, die Tochter Phanuels, Hannah stammt aus dem Stamm Aser. Bei Hannah ist eine genaue Zuordnung möglich. Über Simeon erfahren wir, und siehe, es war ein Mensch. Aber warum könnte das für uns wichtig sein? Eben, ein Mensch wie du und ich. Kein Doktortitel, kein Sterndeuter, ein unbedeutender Mann in der Gesellschaft. Zumindest so wie ich. Aber anderes ist viel wichtiger bei dieser Person, die Lukas hier beschreibt. Er heißt Simeon und er war gerecht und gottesfürchtig und er wartete auf den Trost Israels. Unsere Person, unser Mensch hat einen Namen. Er heißt Simeon. In der Bibel haben oft auch Namen eine starke Bedeutung für die Menschen, die diesen Namen tragen. Simeon heißt hören, erhören. Schnelldenker könnten jetzt meinen, unser Sohn Simeon heißt deswegen so, weil er unser erster Sohn nach 3 geborenen Töchtern ist. Wir sind erhört worden. Nein, bitte nichts hineininterpretieren, es war nicht so. Simeon, hören, erhören. Über Simeon können wir vermuten, dass er eher älteren Jahrgangs war. In dem uns vorliegenden Bibeltext sagt Simeon selbst, nun Herr, lässt du deinen Knecht nach deinen Worten in Frieden sterben, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Vom Sterben reden eher reifere, ältere Menschen. Ausnahmen sind da vielleicht, wenn ein junger Mensch zu Tode kam, zum Beispiel wie es bei uns damals in unserem Jugendchor war, als ein junger Mann starb. Aber ansonsten, wenn ich von mir ausgehe und im nächsten Jahr dann das halbe Jahrhundert erreiche, ich denke noch nicht so oft an zeitlich begrenztes Leben. Meine Mutter mit ihren 78 Jahren macht sich da schon mehr Gedanken darüber und sie möchte alles vorbereiten und nicht ihren Kindern damit zur Last fallen. Wenn also Simeon hier vom Sterben redet, dann können wir davon ausgehen, dass er eher älteren Jahrgangs war. Und dann steht im Text, und er war gerecht und gottesfürchtig. Gerecht sein. Er blieb beständig und treu am Gesetz Gottes dran. Er blieb an Gottes Wort und fürchtete, respektierte, ehrte Gott in all seiner Hoheit und Heiligkeit. In der Bibel lesen wir zum Beispiel, Noah war gerecht vor Gott. Hier in Lukas 1, vor unserem Text, steht die Geschichte von Elisabeth und Zacharias. Da steht, sie waren vor Gott gerecht. Und bei Abraham steht sogar, Abraham glaubte dem Herrn, er glaubte Gott und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit an. Sie hatten alle ihre Ecken und Kanten und trotzdem sah Gott sie als gerecht an. Wie ist das mit uns? Sind wir gerecht vor Gott? schon damals zu Zeiten des Alten Testamentes oder später, gerecht sein hieß nicht, alle Gebote, alle Gesetze einzuhalten. Und da komme ich zu dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 20. Paulus schreibt da, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor Gott gerecht. Denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Durch Gesetzeswerke wird kein Mensch vor Gott gerecht. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Da heißt es, von Seiten der Sündlosigkeit Gott gegenüber wird keiner von uns gerecht. Nicht Abraham, nicht Simeon oder du und ich. Natürlich sollen wir uns die größte Mühe geben, die Gebote zu befolgen. Aber letztendlich kommen wir immer wieder an den Punkt, dass wir zu schwach sind oder die Gebote einfach für uns zu stark. Aber das ist Gottes Anforderung an uns. Das ist Gottes Anforderung an uns Menschen, damit wir als Heilige uns ihm wieder nähern können. Paulus sagt, wir sollen uns merken und sehen, dass wir die Gesetze nicht perfekt einhalten können. Denn dann kommt in uns das Erkennen. Das Erkennen, dass wir sündige Menschen vor Gott sind. Hier gilt das Gesetz halten und die Erkenntnis der Sünde in uns. Aber was hatten alle die Gerechten wie Abraham, Elisabeth, Simeon? Alle diese Gerechten glaubten Gott. Sie glaubten an ihn und seine Existenz und sie glaubten und vertrauten seinen Zusagen. Dann lesen wir in Römer 3, Vers 28, ein Mensch wird durch den Glauben für gerecht erklärt und nicht durch das Einhalten von Gesetzesvorschriften. In Römer 3, Vers 22 sagt Paulus, ich rede aber von der Gottesgerechtigkeit, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Von dem Zeitpunkt an, an dem wir Jesus Christus zu unserem persönlichen Herrn und Heiland gemacht haben, von diesem Zeitpunkt an sind wir gerecht vor Gott. Und wir dürfen uns immer wieder ihm nähern in seiner großen Heiligkeit und Hoheit. Und Gott nimmt uns in Gnade an. Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist es für dich und für mich. Und falls jemand sich damit beschäftigt, was es heißt, gerecht vor Gott zu werden und wie das geschehen kann, dann sprecht uns an, sei es Gerrit, Martin, Jürgen, mich, per Telefon oder per Mail, aber wartet nicht damit, schiebt es nicht auf. Simeon war gerecht und gottesfürchtig. Was das heißt, das wissen wir jetzt. Und dann steht weiter, und der Heilige Geist war auf ihm. Wir wissen alle, dass der Heilige Geist zu Pfingsten unter den Christen erst ausgegossen wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem Fest, bekamen im Alten Testament sowie im Neuen Testament nur wenige Menschen den Heiligen Geist ausgegossen. Auf dem, ich sag jetzt mal, normalen Menschen Simeon war der Heilige Geist. Und er führte ihn. Und der Heilige Geist machte Simeon eine Zusage. Das können wir in Vers 26 lesen. Da können wir diese Zusage lesen. Du wirst nicht eher sterben, bis du den Christus, den Herrn, gesehen hast. Hier sehen wir eine Auswirkung dessen, dass Simeon gerecht war. Der Heilige Geist war mit ihm. Er bekam die Zusage. Und Simeon glaubte Gott. Dass er Gott glaubte, können wir an zwei Stellen im Text erkennen. Im Vers 25, Simeon war gerecht, gottesfürchtig und er wartet auf den Trost Israels. Im Urtext verwendet Lukas ein Wort, das dieses Warten viel genauer beschreibt. Simeon erwartete den Trost Israels. Simeon glaubte Gottes Zusage, er erwartete den Trost Israels. Das ist wie neulich bei unserer Tochter Emma. Ein Freund sollte 9 Uhr vormittags vorbeikommen. Hätte der Freund gesagt, ich komme irgendwann vorbei, hätte sie nur gewartet. Aber so hieß es um 9. Schon kurz vor 9 stand sie am Fenster und schaute hinaus. Jetzt muss er gleich kommen. Und es immer wieder, sie erwartete ihn. Und Simeon hat diese Zusage und erwartet Jesus, den Retter, den Trost Israels. Trost Israels, diese Worte stammen hauptsächlich aus dem Buch Jesaja. Ich denke, wir erinnern uns alle an die Jahreslosung. Ich glaube, es war vor 2 Jahren. Ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Trost Israels. Und wir lesen dort auch die Beschreibung über Jesus. Wunderbar, starker Gott, Ratgeber, ewig Vater, Friedefürst. Ich denke, die Worte sind uns allen schon einmal begegnet, gerade jetzt in der Adventszeit. Aber dieser Trost steht auch für uns heute. Jesus Christus ist uns dieser Trost. Er ist der Wunderbare, unser Friedefürst, unser Ratgeber, starker Herr und Gott. Und das dürfen wir auch glauben im Blick darauf, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Daran denken wir ja bei Advent, an Ankunft. Jesus wird wiederkommen. Und das dürfen wir aber auch glauben im Blick auf Corona oder all die schlechten Zeiten, die danach kommen werden. Und ich glaube, sie werden kommen. Haben wir eigentlich mal gemerkt, dass das Thema Corona uns voll im Griff hat? Überall hören wir von diesem Coronavirus. Er ist gefährlich. Und ich werde und möchte die Gefahr nicht herunterspielen. Aber ist euch aufgefallen, plötzlich hat die Menschheit keine anderen Probleme mehr. Seien es irgendwelche kleinen politischen Probleme oder die allergrößten Nöte in anderen Ländern. Man hört davon kaum noch etwas. Da gibt es so vieles, vor allem auch Dinge, die genauso gefährlich für Leib und Leben für die Menschen sind. So vieles gerät in Vergessenheit. Lasst uns das nicht vergessen. Die Frage an dich oder mich ist aber dabei, welchen Stellenwert hat das Coronavirus in meinem oder deinem Leben? Oder steht unser starker Herr und Heiland nicht darüber? Schafft Christus wirklich Frieden in uns? Vielleicht haben wir es doch nicht geschafft, angesichts der geschlossenen Geschäfte alle Geschenke für das Weihnachtsfest für Familie und Freunde zu besorgen. Oder jemand hat mich diese Woche gefragt, Hilfe, mir fehlt noch ein Geschenk und ich krieg's jetzt doch nicht hin, die Post kommt zu spät und wie auch immer. Beschäftigt uns das? Schafft Jesus Christus in uns Frieden? Ist er über allem unser Friedefürst? Oder lassen wir uns anstecken von der Panik, keine Nudeln, Mehl oder Toilettenpapier zu bekommen? Ich habe das vor ein paar Monaten schon einmal gesagt, den Gedanken geäußert und ich möchte es nochmal tun. Meldet euch bei uns, wenn es euch nicht reicht, wenn ihr wirklich Mangel habt. Auch darin können wir uns als Geschwister gegenseitig helfen. Und ich stelle mir das so vor, wie in der ersten Gemeinde, es gibt Mangel unter uns und jeder bringt seine Toilettenpapierreserven mit und wir teilen in der Gemeinde miteinander. Schafft Christus wirklich Frieden in uns? Welchen Stellenwert hat die Angst vor Corona unter uns? Jesus Christus, unser starker Herr, er ist Ratgeber. Komm mit all deinen Ängsten zu ihm. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Jesus Christus als Friedefürst. Lasst uns glauben und vertrauen, dass er unser starker Herr und Gott ist, egal in welcher Lage wir sind oder was uns vielleicht schon widerfahren ist. Dass Simeon hier in unserer Geschichte an Gottes Zusage glaubt, erkennen wir an zwei Stellen im Text. Die erste, Simeon erwartete Gottes Zusage. Simeon erwartete den Trost Israels. Die zweite, Simeon lässt sich führen. Er lässt sich führen vom Heiligen Geist. Er geht genau zum richtigen Tag, zur richtigen Stunde in den Tempel. Er hört dabei auf den Heiligen Geist. Er hört dabei auf Gottes Stimme und auf seine Führung, die ihm den richtigen Weg weist. Mit unserer Bekehrung, Taufe und Gebet ist der Heilige Geist auch auf uns gekommen. Aber hören wir Gottes Stimme noch? Und wenn wir sie hören, gehen wir los und lassen uns führen? Und weil Simeon von Gott sich führen lässt, macht er sich auf und geht in den Tempel. Wir wissen dabei nicht, ob er von Gott her schon den Grund für diese Führung kannte, ob er schon wusste, dass er an dem Tag dem Retter der Welt begegnet. Im jeden Fall musste es wichtig sein, wenn Gott ihn ruft und führt. Aber wenn es so war, dann kann ich mir vorstellen, dass Simeon sich im Tempel auf eine höhere Stufe gestellt hat, um Ausschau zu halten, um zwischen den Tausenden von Menschen, die sich ständig im Tempel aufhielten, diese eine Person zu erkennen. Aber Simeon musste sich keine Sorgen machen, den Retter zu verpassen. Er konnte da ganz getrost Gott vertrauen, denn sonst hätte Gott sich nicht so die Mühe gemacht, ihn in den Tempel zu führen. Und dann standen sie da, direkt vor ihm, Maria und Josef und das Baby, Jesus, der Retter, das Heil der Welt. Zwischen den vielen Menschen, in all dem Lärm und in dem Gedränge, Gott zeigte Simeon, das ist mein geliebter Sohn, mit ihm beginnt mein Rettungswerk für alle Menschen. Es kamen sicher viele Eltern mit Baby vorbei, aber Gott lässt Simeon wissen, das wird der Trost Israels und ich halte mein Versprechen, was ich dir gegeben habe. Du wirst nicht sterben, bevor du ihn gesehen hast. Wir lesen da in Vers 28, da nahm er, also Simeon, er nahm das Kind auf die Arme und lobte Gott. Und interessant ist hier auch, dass Simeon hier die Rettung aller Nationen in Jesus Christus sieht. Das war nämlich für die jüdischen Schriftgelehrten ein Wunderpunkt. Gerne lesen Sie den Teil aus den Prophetenbüchern weg. Jesus kam für alle. Ich bin mir sicher, dieser unbekannte Mensch Simeon, der nur einen kurzen Moment in der Bibel auftaucht, er dient einfach zur Ehre unseres großen Gottes und zum Lernen und Abschauen für uns. Werde gerecht vor Gott, indem Jesus dein Herr und Heiland wird. Sei gottesfürchtig und glaube und vertraue Gottes Zusagen, so wie Simeon. Und der Heilige Geist wird dich führen und leiten. Er wird an dir und durch dich wirken und dich alles erkennen lassen. Und alles dient zur Ehre Gottes. Amen.